Guten Morgen.
Guten Morgen.
Freut euch mit der Freude, die von Gott kommt. Ich sag's nochmal, freut euch. Ja, ich guck schon in ganz glückliche Gesichter, aber ich glaube, da geht noch mehr. Freut euch mit der Freude, die von Gott kommt. Ich sag's nochmal, freut euch. Ja, kleine Steigerung. Es ist ein bisschen seltsam, Freude zu befehlen, oder? Bei euch hat das jetzt ein bisschen funktioniert. Es kommt vielleicht auch drauf an, wie man das so rüberbringt. Aber so grundsätzlich, wenn da jemand kommt und sagt, jetzt freu dich doch mal, funktioniert irgendwie nicht immer so richtig gut. Das macht vielleicht eher trotzig oder eher frustriert, wenn man merkt, ich kann mich halt gerade nicht freuen. Und wenn man das so hört, ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt jemand unter euch sitzt, der sagt, ich soll mich freuen, das ist doch naiv. Guck doch dir mal an, was in der Welt passiert. Freude ist gerade nicht das große Thema. Es sind gerade andere Dinge wichtig. Gerade ist es wichtig, anzupacken und was zu tun und zu sehen, wo die Probleme sind und wo unser Klima verrückt spielt. Und wir müssen was tun. Da hilft es jetzt nicht, sich irgendwie in ein kleines Kämmerlein zu verziehen und die Augen vor allem zuzumachen, was irgendwie schwierig ist und zu sagen, ja, ich freue mich jetzt, ich bin halt mit mir jetzt ganz fröhlich und draußen geht die Welt unter. Das kann's doch nicht sein. Und ein anderer sagt vielleicht, in meinem Leben ist so viel Ungewissheit. Ich weiß gerade nicht, was mit mir passiert. Ich habe das selbst nicht in der Hand. Es bestimmen gerade andere über mein Leben. Ich warte darauf, was die Ärzte mir sagen, wie es weitergeht. Wie soll ich mich denn in so einer Situation freuen, wenn ich das gar nicht im Griff habe, was um mich drum passiert? Und jemand anders sagt vielleicht, da gibt's gerade Leute in meinem Leben, die gehen mir so auf den Keks. Da ist meine Chefin oder da sind meine Kinder oder da sind meine Nachbarn und die treiben mich in den Wahnsinn. Und ich krieg so einen Hals, wenn ich an die denk. Und die sind so ungerecht zu mir. Ich werde nicht fair behandelt und das bringt mich um den Schlaf und das raubt mir die Freude. Ich kann mich nicht freuen, weil da sind gerade diese großen Themen in meinem Leben. Und die Frage ist, woher kommt eigentlich Freude im Leben? Was macht uns fröhlich? Und ich habe diesen Satz euch gesagt und Thorsten hat es in seiner Einleitung ja auch schon gesagt. Paulus tut es einfach. Der schreibt seinen Freunden, und sie waren wirklich seine Freunde in Philippi, in der Stadt, einen Brief und er schreibt ihnen, ich freue mich, freut ihr euch auch. Los, seid fröhlich mit der Freude, die von Gott kommt. Und damit ihr es nicht vergesst, ich sag's nochmal, seid fröhlich. Und man fragt sich, wie soll das denn jetzt funktionieren? Und wenn wir den Philipperbrief da noch weiter eintauchen und da noch mehr gucken, dann sehen wir, Paulus schreibt nicht nur von Freude, sondern er schreibt genauso viel von jetzt tut es auch. Macht eure Liebe sichtbar. Lasst das in eurem Leben ankommen. Redet nicht nur davon, das ist nicht nur was irgendwie in den Herzen passiert und man fühlt sich irgendwie gut, sondern lasst eure Liebe sichtbar werden. Und gleichzeitig schreibt er von Freude und man denkt, das passt doch nicht zusammen. Das eine klingt super anstrengend, vielleicht kennen die ganz guten Bibelkenner den Vers, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das steht auch im Philipperbrief. Und man denkt sich, wie geht denn das zusammen? Wie kann man denn auf der einen Seite so von Freude sprechen und auf der anderen Seite von jetzt macht es und packt es an und redet nicht nur, sondern tut. Und wenn man den Philipperbrief liest, entdeckt man, Paulus sitzt gerade im Gefängnis. Und Paulus schreibt auch, ich weiß gerade noch nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich warte auf eine Verhandlung. Und ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Der Tod ist genauso realistisch wie das Leben, vielleicht sogar noch realistischer. Und er schwebt in seiner Gefängniszelle zwischen Leben und Tod. Das ist ganz, ganz existenziell. Der sitzt da nicht wie eine Made im Speck und sagt, ach, es geht mir so gut und freut euch jetzt doch auch mal, weil das macht mich irgendwie so unglücklich, wenn ich in eure traurigen Gesichter gucken muss. Also er sitzt selber in seiner Zelle zwischen Leben und Tod und er schreibt von Freude. Wie kann er denn das? Und dann sitzt er noch nicht mal in Haft irgendwie und das wäre noch gerechtfertigt, sondern er ist ungerecht verurteilt worden. Er sitzt nur im Knast, weil er von Jesus geredet hat. Und er könnte sich genauso aufregen über die römische Regierung und was auch immer, aber er redet von Freude. Woher kommt Freude, Paulus? Wir wollen das mal entdecken und gucken, wie kann Paulus in seinem Philipperbrief, in seiner Situation so viel von Freude sprechen. Und ich nehme euch mit rein in den Text, in die Lesung, die Thorsten auch schon gelesen hat, das Christuslied, wie es in der Basisbibel überschrieben ist, in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Denn das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Da entdeckt man vieles wieder, da bezieht sich Paulus in seinem Brief drauf, da läuft vieles zusammen, da knüpft er vieles an. Und in diesem Christuslied kann man ganz viel über Freude entdecken. Und das begann ja damit, dass Paulus darin beschreibt, Jesus ist bei Gott von Anbeginn der Zeit. Er beginnt seine Jesus-Biografie nicht damit, wie Jesus als Baby hier irgendwie im Stall auf die Welt gekommen ist, sondern er beginnt damit, Jesus ist in Herrlichkeit und Schönheit und Freude und Fülle bei Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, schon immer von Anbeginn der Zeit. Und dann geht es aber direkt weiter und er sagt, diese Freude und diese Schönheit und diese Fülle, die hat Jesus in einer völligen Freiheit. Er klammert sich nicht daran fest, so wie ein Dieb seine Beute festklammern würde. Meins, mein Schatz. Sondern er hat es völlig, völlig frei in der Hand und ist bereit, das loszulassen und das auszuschütten, sich zu verschütten, das loszulassen und sich hinzugeben. Und dann geht es weiter in dieser Beschreibung und jetzt starten wir in die Geschichte in Raum und Zeit. Jesus kommt als Baby in diese Welt mit einem Schrei, wie jedes Baby und mit Blut und mit Schweiß und mit Schmerzen und der kann gar nichts am Anfang. Das ist völlige Hilflosigkeit. Das ist das absolute Gegenteil zu dem, was es vorher war, zu der Herrlichkeit und zu der Fülle, aus der er kommt. Völlig hilflos und der muss erstmal laufen lernen und der hat genauso aufgeschürfte Knie wie jedes Kind, was laufen lernt und der erlebt Hunger und Durst und hat Blasen an den Füßen und er ringt nach Atem wie jeder andere Mensch auch. Und das ist noch nicht genug. Ich finde, das ist eigentlich schon der Unterschied zwischen Herrlichkeit und Fülle und Freude bei Gott zum Menschsein ist schon ziemlich drastisch. Aber Jesus lebt sein Menschsein in völligem Gehorsam gegenüber Gott. Und sein Gehorsam geht so weit, dass er am Kreuz endet und da stirbt. Eigentlich ist es nicht sterben, sondern verrecken, wenn man von einer Kreuzigung spricht. Und Jesus will das nicht. Der geht diesen Weg nicht und sagt, ja, das ist alles so schön und so leicht, sondern vor seinem Tod betet er und sagt, bitte lass das an mir vorbeigehen, dieses Schwierige, dieses Schmerzhafte, dieses Leid, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Jesus ist es in seinem ganzen Leben wichtiger, dass Gott die Ehre bekommt, dass Gottes Wille getan wird und nicht seine eigene Ehre und nicht sein eigener Wille passiert. Und das ist der Wendepunkt. Jesus ist in dieser Situation sowieso als Mensch, aber noch mal mehr, als er am Kreuz stirbt, völlig von dieser Freude, Fülle, Herrlichkeit, das ist der absolute Kontrast, der absolute Gegensatz. Aber in seinem Willen ist er die ganze Zeit eins mit Gott. Und darum, weil er die ganze Zeit Gott groß macht und Gottes Ehre groß macht und nicht seine eigene Ehre, darum erhöht ihn Gott und macht ihn zum Herrn über alles und setzt ihn ein über alle Mächte und Gewalten und gibt ihm den größten Namen, den es gibt. Und jeder wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und dann hat Jesus diese Herrlichkeit und diese Fülle und diese Freude, die er schon von Anfang an hatte. Und diese Freude und Fülle, die er jetzt nachdem Gott ihn aus dem Tod wieder ins Leben gerufen hat, die ist jetzt nicht größer oder mehr als das, was er vorher hatte, als er von Ewigkeit her bei Gott war, sondern diese Herrlichkeit und diese Freude, in der Jesus lebt, die hat sich in der Geschichte verwirklicht. Die ist Wirklichkeit geworden durch das Leben von Jesus hier auf der Erde. Das ist das, was Paulus uns vor Augen führt und seinen Freunden in Philippi vor Augen führt in dem Brief. Und ich bring's auf den Punkt, so zu sagen, Paulus entdeckt auf Jesus schauen macht Freude. Jesus sehen schenkt Freude. Freude schaut auf Jesus. Wenn ich Jesus ansehe, dann sehe ich der Herrscher, der alles in der Hand hat, der Herr über Himmel und Erde, das ist kein herrschsüchtiger Despot, der irgendwie da in seinem Glück lebt und uns nur braucht, damit er in seinem Reichtum leben kann, sondern das ist ein demütiger und freundlicher Herr. Und er sieht, dieser Jesus, der auf der Erde gelebt hat, der lebt immer noch. Der ist nicht gestorben und irgendwie verschwunden und sein Leben ist zu Ende, sondern jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen und Lieder singen und Gott begegnen und beten und hier ein Haus und einen Raum haben, wo wir Gott begegnen können, jetzt in diesem Moment beten die Engel im Himmel Gott an. Und jetzt in diesem Moment sitzt Jesus auf dem Thron und regiert über die Welt. Freude schaut auf Jesus. Und vielleicht ist das für dich ein erster Schritt zu sagen, wenn du sagst, ich suche Freude, ich möchte Freude entdecken und finden in meinem Leben, zu sagen, ich beschäftige mich mal mit den Evangelien. Ich lese mal das, was die Leute über Jesus aufgeschrieben haben. Oder wenn Lesen nicht so dein Ding ist, es gibt auch tolle Jesus-Verfilmungen. Es gibt das LUMO-Projekt, die haben zu den Evangelien eine Verfilmung gemacht und man hört den kompletten Bibeltext, das komplette Evangelium vorgelesen und sieht dabei in dem Film mit Bildern die Jesus-Geschichte verfilmt. Oder aber wer sagt, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs und ich will mich da neu auf den Weg machen, dann mache ich dir Mut, Jesus im Gebet zu suchen und anzuschauen und vielleicht einzelne Sätze oder auch einfach nur seinen Namen im Gebet zu bewegen und das ins Herz reinsinken zu lassen, nicht im Kopf, sondern im Herz, mit dem Herz im Gebet Jesus anzusehen. Das ist das eine Ding. Und dann gibt es jetzt noch zwei kleine Dinge, die ich, wenn man sich mit Freude beschäftigt, in diesem Christuslied, in diesem Christushymnus, die ich entdecke, wie wir Freude finden können. Das eine ist, Freude lässt los. Wenn man ständig so macht, sich den Puls fühlt und fragt, ach, bin ich glücklich? Könnte ich nicht noch ein bisschen glücklicher sein? Könnten nicht, wenn die Umstände noch so und so wären, dann könnte ich doch noch glücklicher sein. Solange man sich auf seinen eigenen Puls konzentriert und auf sein eigenes, ist das jetzt schon alles, solange kann man keine Freude erleben. Ich glaube, das ist den meisten von uns irgendwie ganz klar. Und das ist auch das, was wir in diesem Lied entdecken. Freude braucht offene Hände. Und Gott, der sieht uns Menschen, wie wir in uns selbst gefangen sind und in Leid und in Elend gefangen sind. Und er wünscht sich, dass wir seine Herrlichkeit finden, dass wir seine Schönheit finden, dass wir seine Größe und seine Freude finden. Und er lockt uns dazu, dass wir den Blick heben, dass wir von uns selber wegsehen und auf Jesus sehen. Wenn ich mich loslassen kann, kann ich Gottes Schönheit anbeten. Loslassen, die Hände aufmachen, so wie wir das von Jesus in diesem Lied gesehen haben. Der hat sich ausgeschüttet, der hat sich hingegeben, der hat es nicht festgekrallt, sondern der hat losgelassen. Und davon schreibt Paulus auch, mit offenen Händen keine Sorgen mehr machen zu müssen, sondern Gott zu bitten und zu empfangen und für das zu danken, was ich bekomme. Und dann kann ich teilen und dienen. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Da macht es so Sinn, wenn ich mit offenen Händen lebe, dann zeigt sich das in meinem Leben, dann kann ich das teilen und dann ist das, dann schließe ich mich nicht ein und guck irgendwie, dass ich fröhlich bin, sondern ich mache mich offen und ich teile die Liebe aus und die Freude, die mir geschenkt ist, und mache einen Unterschied in der Welt und in meiner Nachbarschaft und da, wo ich bin. Christsein bedeutet nicht immer glücklich zu sein und immer in perfekter Freude zu leben, sondern Christsein bedeutet, so wie Jesus, zu vertrauen, dass Gott gut ist und dass sein Wille gut für mich ist, auch wenn ich das in diesem Moment vielleicht nicht sehen kann. So wie Jesus, der an Gott festgehalten hat, noch in seiner dunkelsten Stunde am Willen Gottes festgehalten hat und gesagt hat, Gott, dein Wille ist gut für mich und ich weiß, dass du mich ins Ziel bringen wirst. Und das ist die Einladung heute an uns, auch wenn wir das Abendmahl feiern, loszulassen. Wo sind deine Ehre, dein Wille wichtiger gewesen in der letzten Zeit? Wo ist es dran, loszulassen und neu auf Jesus zu sehen und auf das, was er getan hat und auf seine Größe und auf seine Ehre und auf seinen Willen für mich zu schauen? Freude wohnt in einem Herzen, was Frieden mit Gott hat. Das ist wahr. Und der zweite Punkt, den ich da drin entdecke, Freude hält an Jesus fest. Jesus holt uns ab, wo wir sind. Der ist den ganzen weiten Weg nach unten gegangen, in unser Menschsein reingekommen, in die dunkelsten, schwärzesten Ecken des Menschseins reingekommen, damit er uns da abholen kann, wo wir sind. Der nimmt uns mit rein in seine Geschichte. Der ist in Raum und Zeit reingekommen, um uns mit rauszunehmen. Und er will seine Freude, seine Fülle, diese Herrlichkeit, die er für immer bei Gott hatte, die will er mit vielen Geschwistern teilen, die will er mit dir teilen. Er braucht das nicht, er braucht uns alle nicht. Wir haben keinen Nutzen für ihn, aber er will uns ja, er will uns, er will, er hat so viel Freude und so viel Fülle, die soll raus in die Welt und du sollst daran teilhaben. An dieser Fülle und an dieser Schönheit. Und Paulus sitzt in seinem Gefängnis und er weiß nicht, wie es weitergeht. Und er schaut auf diese Geschichte von Jesus und er sieht Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und er erkennt, wie Jesus ihn beschenken will und wie Gott Gutes mit ihm im Sinn hat. Und er schreibt davon, dass unsere Heimat im Himmel ist, wo Jesus, der Herr, lebt. Ich bin 35, mein Leben ist bisher relativ unbeschwert verlaufen, verglichen mit dem, was andere Leute erlebt haben schon, die 35 sind. Und trotzdem kenne ich auch schmerzhafte Stunden und Tränen. Und ich habe das erlebt, wie Gott mir in meiner Trauer begegnet und wie er neben mir weint und wie er mit mir da drin ist und wie er mir einen Blick und eine Perspektive öffnet. Und wenn ich in diesen Raum schaue, hier sitzt so viel Lebenserfahrung, hier sitzen Menschen, die durch dunkle, tiefe, schwere Täler und Zeiten gegangen sind und die immer noch an Jesus festhalten und die immer noch sich getragen wissen von ihm. Guckt nach rechts und links und hört diesen Leuten zu, hört ihren Geschichten zu, hört zu, was sie in Jesus gefunden haben und wie sie Jesus erleben, der sie hält und der sie trägt. Also, woher kommt Freude? Woher kommt Freude in Leid und Ungewissheit und Ungerechtigkeit? Paulus sagt, Jesus ist voller Herrlichkeit und voller Freude. Und er kommt in unser Leben hinein und er kommt hinein, um uns mit reinzunehmen in seine Schönheit und seine Freude. Lass dich selbst los, um Jesus festzuhalten. Und du hast die Hände frei, um Freude zu empfangen und um weiterzugeben von dem, was Gott dir schenkt. Amen.